In unserem heutigen Predigttext, den wir schon gehört haben, über Maria und Martha, da berichtet uns Lukas, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Und in der Nähe von Jerusalem, da war ein kleines Dorf, und dort lebte die Martha, die lud Jesus ein zu sich in ihr Haus. Und da war auch noch Maria, ihre Schwester. Wahrscheinlich kannten die sich schon, also Jesus und die beiden. Gastfreundschaft war ja in Israel sehr wichtig, ja, dass man andere einlädt. Das galt auch als eine Möglichkeit, Gott zu dienen. Und wir laden ja auch Gäste ein, Freunde. Ich weiß nicht, wie sie es machen zu Hause, ob sie dann warten, bis die Gäste kommen und sie fangen dann an zu kochen. Oder ja, so war es da. Also die Reaktion sagt mir, es war hier, ist bei Ihnen anders. Wir waren ja viele Jahre in Papua-Neuguinea. Wir haben natürlich auch unsere deutschen Sitten mitgenommen. Ziemlich am Anfang haben wir eine einheimische Familie eingeladen zum Essen. Und mit Kind und Kegel, gut, Stunde später, war noch niemand da. Ich dachte, ja, Papua-Neuguinea, die sind ja nicht wie die Deutschen, dass sie so pünktlich da sind. 2 Stunden später immer noch niemand. Ups, das ist schon ein bisschen arg spät. Und dann kam eben gar niemand. Und wir hatten ganz viel gekocht und ja, ohne Kühlschrank und was soll man da machen? Hat man ein Problem. Nun, die Einheimischen, die sind da ein bisschen schlauer drin, weil die kochen erst, wenn jemand, der Gast, auch kommt. Ja. Man kann ja nie wissen, ob der kommt oder nicht. Die sagen, sie kommen, aber das ist kein Problem, dann einfach nicht zu kommen. Und dort, bei Maria und Martha, war es ja genauso. Die haben ja das Essen auch nicht vorgerichtet. Martha war dabei, in der Küche das Essen vorzubereiten. Und Maria, ich meine, man kann den Gast ja auch nicht alleine sitzen lassen. Das wäre ja auch unanständig. Setzt sich zu Jesus. Ist doch eine perfekte Arbeitsteilung. Könnte man meinen. Aber die Martha war nicht so glücklich darüber. Sie hatte erwartet, dass ihre Schwester Maria ihr beim Essen richten hilft. Darum sagte sie zu Jesus: Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Also die hat gedacht, das sagen wir mal zu Jesus, das hat wahrscheinlich mehr Autorität dann. Und er sagt dann, ja klar. Martha fühlt sich alleine gelassen. Nebenbei, wir wissen nicht, weil Jesus war ja mit den Jüngern unterwegs, ob sie für die Jünger auch gekocht hat. Aber die Jünger sind hier völlig ausgeblendet. Die kommen in dem Text gar nicht vor. Also, das kann man sich entscheiden. Entweder hat sie viel gekocht oder hat sie nur wenig gekocht. Jedenfalls fühlte sie sich, die Martha, im Recht. Sie war sich sicher, dass Jesus sie unterstützen würde. Doch die Reaktion Jesu war für Martha ziemlich heftig. Als er sagte, Martha, Martha, du sorgst und mühst dich um vieles. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt. Und das soll ihr nicht genommen werden. Das Bessere war in diesem Fall, also bei Jesus zu sitzen, gar nichts zu tun, also doch zuhören, was er zu sagen hatte. Für Martha war in diesem Augenblick das Wichtigste, eben fürs Essen zu sorgen, auf praktische Weise zu dienen. Martha, Nun, wie sah Jesus das? Jesus kam ja, um zu dienen. Ja, er wollte sich ja nicht bedienen lassen. Er kam, um zu dienen. Und wie hat er gedient? Er hat also Maria gedient, indem er ihr vom Evangelium erzählte. Und Jesus selbst hat gedient, indem er sein Leben gab, als Lösegeld für uns, damit wir wieder mit Gott in Verbindung kommen können. Also er kam in erster Linie, um uns zu dienen. Das hatte Maria begriffen. Sie ließ sich von Jesus bedienen und lauschte seinen Worten. Nun, dies ist auch typisch für eine Jüngerin oder für einen Jünger. Zu hören, Jünger heißt ja, also lernen, einer der lernt, mathetes im Griechischen, und dann das Verb matheteo ist dann lernen, ein Jünger lernt. Ja? Und als wir in Papua-Neuguinea, wo wir die Bibel in die Sinagoge-Sprache übersetzt haben, dieses Wort Jünger übersetzen wollten, nun, die haben kein direktes Wort dafür. Dann haben die in der Nachbarsprache, in der sogenannten Kirchensprache, das Wort Lehrer verwendet. Hachediba, das ist Lehrer. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, aber wir können Jünger nicht mit Lehrer übersetzen. Haben die gesagt, Gerhard, wir erklären dir das mal. Ja, die sind zuerst diese Studenten, das sind die Schüler, ja. Und wenn die dann genug gelernt haben, Bibel, Theologie und so weiter, dann werden die das Gelernte weitererzählen. Dann sind die Lehrer. So muss man das sehen. Oho. Dann habe ich gesagt, nee, wir sind Bibelübersetzer. Wir übersetzen, was da steht. Also keine Art von Interpretation, sondern das, was da steht, wird übersetzt. Das Wort heißt Schüler, also Jünger. Und das muss eben auch dementsprechend übersetzt werden. Denn wir alle sind ja Jünger Jesu, wenn wir ihm nachfolgen wollen oder wie wir das machen, dann sind wir Lernende bis ins Lebensende. Also wir kommen da aus dieser Nummer nicht heraus. Beide Frauen, Maria und Martha, waren Jüngerinnen Jesu. Das geht aus dem Kontext hervor. Martha zeigte großen Glauben, dass als Jesus kam, um Lazarus aufzuerwecken. Sie spricht das berühmte Glaubensbekenntnis: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist. Und Maria zeigte ihre Hingabe, indem sie Jesus die Füße mit kostbarem Öl salbte. Also es war ein ganzer Jahreslohn, der da drauf ging, muss man sich mal überlegen. Ja? Und dann mit ihrem Haar trocknete. Also in unserem Predigttext geht es nicht darum, das Engagement von Martha schlecht zu reden. Nein, Gastfreundschaft ist grundsätzlich gut und erstrebenswert und wird auch im Neuen Testament geboten. Wir sollen Gastfreundschaft üben. In der katholischen Kirche zählt Gastfreundschaft, Fremde zu beherbergen und Hungrige zu speisen, zu den 7 leiblichen Werken der Barmherzigkeit. Gastfreundschaft ist allerdings nicht spezifisch christlich. In vielen Volksgruppen ist Gastfreundschaft ein wichtiger Bestandteil der Kultur. Jesus geht es vielmehr darum, klarzumachen, dass die Sorgen dieses Lebens schnell vom Allerwichtigsten ablenken können. In seinen Augen hat das Hören auf das Wort Gottes absolute Priorität. Das zeigt auch seine Aussage, also die Matthäus überliefert hat, nämlich: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes, das durch den Mund Gottes kommt. Die regelmäßige Beschäftigung mit der Bibel ist unter Christen in Deutschland gering. Dementsprechend ist es auch mit dem Fürwahrhalten der biblischen Inhalte nicht so toll bestellt. Nur 23% der Protestanten und nur 28% der Katholiken glauben an die leibhaftige Auferstehung Jesu. Unter den Freikirchlern sind es 55%. Dies ergab eine Umfrage des Erfurter Meinungsforschungsinstituts INSA unter 2013 Personen in ganz Deutschland. Letztes Jahr behandelte ich den Jakobusbrief in einer kirchlichen Männergruppe. Und als wir dann zusammen lasen, sagte einer, das ist ja fundamentalistisch. Und ein anderer kommt und sagt, das ist Sekundärliteratur. Ja, also Sekundärliteratur wäre eigentlich, Kommentare ist Sekundärliteratur, also über die Bibel oder wenn man seine Gedanken über irgendwas äußert, das ist sekundär und die Bibel ist primäre Literatur. Woher kommt diese kritische Meinung gegenüber Gottes Wort? Die ist schon sehr alt. Im Paradies sagte die Schlange zu Adam, sollte Gott gesagt haben. Eine rhetorische Frage. Also Gott hat auch nicht gesagt. Im 2. Jahrhundert nach Christus verwarf ein sogenannter Heretiker, Markion, vielleicht haben Sie das schon gehört, den Namen, als erster das Alte Testament und einen Teil des Neuen Testaments. Er erkannte dies nicht als heilige Schrift an. Einfach so. Es gab eine große Diskussion damals. Seit der Aufklärung, 17. bis 18. Jahrhundert, mit dem Aufstieg der rationalistischen Bibelkritik, begannen einige Theologen, die biblischen Berichte historisch kritisch zu hinterfragen. Ja, und von daher kommt eben diese Kritik, dass die Bibel, dass man vieles gar nicht glauben kann, wird dann gesagt. Während viele klassische evangelikale Christen die leibliche Auferstehung Jesu als historisches und zentrales Glaubensbekenntnis sehen, wird in der sogenannten postevangelikalen Bewegung die leibliche Auferstehung Jesu vermehrt hinterfragt, sogar unter Evangelikalen. Paulus sagt dagegen, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkündigen und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Völlig sinnlos. Und Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. In unserer westlichen Welt wird die Martha-Art des Glaubens tendenziell stärker betont. Sie ist weit verbreitet und wird oft als wertvoller angesehen. Menschen, die aktiv handeln und sich durch sichtbare Leistungen auszeichnen, werden häufig gelobt. Projekte, die unmittelbare körperliche Bedürfnisse wie Nahrung, Wasser, Obdach oder medizinische Hilfe betreffen, werden häufig als besonders dringlich wahrgenommen. Die Maria-Art des Glaubens steht bei uns dagegen nicht so hoch im Kurs. Das Hören auf Gott und sein Wort hat im Allgemeinen weniger Dringlichkeit und Priorität. Allerdings ist auch ein Gegentrend festzustellen. Die Hektik des modernen Lebens führt dazu, dass wieder mehr Menschen nach Tiefe und Sinn und Ruhe suchen, was der Maria-Art des Glaubens mehr Raum gibt. Doch das Problem ist, dass immer mehr Menschen Gott jetzt nicht in der Bibel suchen, sondern in anderen Religionen und Bewegungen. So ging es Elke, also nicht meine Schwester Elke, eine andere Elke. Ich erzähle ihr Zeugnis in gekürzter Fassung. Elke erzählte, dass sie als Kind immer eine ganz starke Sehnsucht hat, nach Gott, Gott kennenzulernen, mit Gott zu leben. Und sie hatte ganz viele Fragen an ihren Religionslehrer, an den Pfarrer, aber da kam nicht irgendwie was rüber, was ihr geholfen hätte. Und dann entschloss sie sich, die Kirche zu verlassen und ihren eigenen Weg zu finden. Sie wollte sich weiterbilden. So ging sie zur Volkshochschule und besuchte einen Yogakurs als Weg der Selbsterfahrung. Da lernte sie Menschen kennen, die sie fragten: Hast du schon einmal mit Astrologie dich befasst? Hast du schon einmal mit Steinen geheilt? Hast du schon einmal Tarotkarten gelegt? Und ich musste sagen, nein, zu allem, nein, habe ich nicht, kenne ich nicht. Aber das hat bei ihr eine Faszination geweckt, dass sie dann angefangen hat, all diese Sachen auszuprobieren. Dadurch kommt sie dann zur Überzeugung, dass Gott eine unpersönliche kosmische Kraft sei, der man sich durch Meditation öffnen könne. Und dann wartet man, bis die kosmische Energie kommt. Dann spürte sie tatsächlich eine Kraft, die durch ihren Körper ging, doch es war nicht Gott, wie sich später herausgestellt hat. Sie wollte doch nur Gutes mit ihren Kräften Menschen und die Erde heilen. Sie wollte aus dieser Erde ein Paradies machen. Sie war so unausgeglichen. Manchmal war sie so gut drauf, da hätte sie tanzen können. Und dann sackte sie wieder total ab und war am Boden mit tiefen Depressionen. Auf einer Weltreise kamen ihr Mann und sie dann nach Bali. Dort haben alle Bewohner Schildchen für Opfergaben für böse Geister. Ich weiß nicht, wer schon mal in Bali war. Noch niemand. Oder sagt, will es nicht sagen. Von diesen Geistern wurde sie dann nachts angegriffen, die sie nur schemenhaft sehen konnte, sodass sie kaum zum Schlafen kam in dieser Zeit, weil diese Mächte darum gespukt haben. Und von da an wusste sie, dass es in dieser unsichtbaren Welt nicht nur friedlich zugeht. Sie dachte immer, das ist alles friedlich, sondern dass es da auch Bösewichte gibt. Dann trafen sie, also reisten dann weiter um die Welt nach Australien. Da begegneten sie einem Mann und der hat so gestrahlt, haben sie gesagt, der ist auf Drogen. Also nicht normal. Und der Mann sagte, nein, nein, ich nehme keine Drogen. Was mich so fröhlich macht, ist meine Beziehung zu Jesus Christus. Eigentlich war das für sie nichts Neues, aber dass die Leute so gestrahlt haben, das war eben schon neu. Und sie hat ja einen christlichen Hintergrund gehabt. Doch, dass Jesus für ihre Schuld am Kreuz gestorben ist, war völlig neu für sie. Hat sie nie mitgekriegt in der Kirche. Für sie war Jesus in der Esoterik ein großer Weisheitslehrer, der schon vor über 2000 Jahren diese Göttlichkeit erreicht hatte, die wir jetzt erreichen sollten, in diesem neuen Zeitalter, genannt New Age, wie sie sagt. Dieser Mann erzählte ihnen dann von Jesus und lud sie in eine Kirche, also in seine Kirche ein. Also wollten sie das auch mal kennenlernen. Als sie dann vor diesem Gebäude standen, dann sahen sie, das ist ja gar keine Kirche, ist ja ein Schulgebäude. Das ist wahrscheinlich eine Sekte hier. Aber die Leute, die beteten so ernsthaft zu Gott, und es war so authentisch, das hat sie fasziniert. Nach dem Gottesdienst luden die Leute sie ein zum Kaffee trinken. Und da kam eine Frau, direkt auf sie zu und fragte, wie sie heiße, woher sie komme und ob sie für sie beten könne. Und da fragte sie ihren Mann, der war nämlich Buddhist, ob er es erlaubt. Er sagte, ja, mach ruhig. Hat sie dann ermutigt, kann ja nicht schaden, noch ein bisschen mehr Spiritualität von der anderen Seite hier mitzunehmen. Dann holte die Frau, die beten wollte, den Pastor und betete dann. Elke war sofort klar, dass hier eine unsichtbare Macht anwesend war. Denn sie hatte schon sehr viel solche Dinge erlebt. Aber in diesem Moment wusste Elke, das muss Gott sein. Sie fühlte nichts und sah nichts, doch es war ein klares Wissen, Gott ist da. Und sie fing an zu weinen. Ihr war klar, dass sie ein Leben geführt hatte, das Gott nicht so nicht gewollt hätte. Er hätte etwas ganz anderes für sie vorgehabt und das machte sie absolut traurig. Als sie dann so weinte, sagte die Frau zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Und sie fragte Elke, ob sie ihr Leben Jesus übergeben wollte. Als sie sagte, deine Sünden sind dir vergeben, wusste sie, dass das kommt von dem Gott, der da ist. Der vergibt mir meine Schuld. Sie konnte im Einzelnen nicht sagen, was ihre Schuld war. Das wurde ihr viel später erst bewusst. Doch sie wusste, sie ist getrennt von Gott und ihr ganzes Leben hat ihm nicht gefallen und das vergibt er ihr. Dann hat sie tatsächlich Jesus in ihr Leben aufgenommen. Und nachdem sie das getan hatte, wurde sie mit einer überschwänglichen Liebe von Gott beschenkt. Daran erkannte sie, dass sie jetzt angekommen war und gefunden hatte, wonach sie all die Jahre gesucht hatte. Nach ihrer Hinwendung zu Jesus mussten noch viele Dinge in ihrem Leben ausgeräumt werden. Ihr Mann und sie waren noch 2 bis 3 Tage dort vor Ort in Seelsorge, um alles, was sie getan hatten, genau aufzuschreiben und dann für jede Tat dann eben die Vergebung Jesu Christi in Anspruch zu nehmen und Buße zu tun. Eigentlich hatten sie Tickets nach Tahiti, Neukaledonien und Amerika gebucht, aber das war nicht mehr nötig, brauchten sie jetzt nicht mehr. Zurück zur Geschichte von Martha und Maria. Diese Geschichte will uns neu daran erinnern, dass für Jünger und Jüngerinnen Jesu das Hören auf Gott und sein Wort absolute Priorität hat. Sein Wort ist die Wahrheit. Lassen wir uns nicht beirren von Stimmen, die das in Frage stellen. Und vielleicht sagen, das müssen wir ganz anders sehen. Jesus steht vor unserer Tür und klopft an. Wenn wir ihm öffnen, wird er bei uns eintreten. Er will uns dienen, er will uns glücklich machen. Wir dürfen ihn auch bitten, uns mit seinem Geist wieder neu zu erfüllen. Sein Geist ist gegenwärtig. Er wartet, um uns zu erfüllen. Gott will uns neu beschenken. Er ist wie ein guter Vater, ja noch viel mehr. Wir benötigen den Heiligen Geist, um mit Gott in Verbindung treten zu können und mit ihm in Kontakt zu bleiben. Sein Geist befähigt uns zum Beten und um ihn dürfen wir Gott bitten. Amen.